Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.
Ja, Gott hat sich in der Bibel uns offenbart, damit wir ihn, sein Heil, erkennen können. Und wenn er das wollte, er hätte es ja nicht gemusst, niemand konnte ihn dazu nötigen, wir hatten auch kein Recht, es von Gott zu verlangen, aber Gott hat es gewollt und hat es getan, sich so offenbart, dass wir ihn erkennen können, sein Heil erkennen können, dass wir glauben können, dass wir gerettet werden können. Und wenn das Gottes Absicht ist mit der Gabe der Bibel, dann müssen wir auch annehmen, dass man die Bibel verstehen kann. Die Bibel ist klar. Das heißt nicht, dass sie immer leicht zu verstehen ist, aber sie spricht klar. Es ist nicht eine kodierte Sprache, die man ihr entschlüsseln muss, sondern die Bibel sagt, was sie sagt und meint, was sie sagt. Und das kann man verstehen. Man spricht von der Klarheit der Schrift oder auch von der also Claritas oder Perspicuitas Scripturae, also dass sie wie Glas durchsichtig ist. Man sieht hindurch, ist nicht verschwommen, schattenschemenhaft, klar, klare, verstehbare Worte. Nun, die Bibel lässt das auch an manchem, was die Bibel sagt, über das Lesen des Wortes, über das Vorlesen des Wortes, macht die Bibel klar, dass die Lesenden und die Hörenden auch verstanden, was da gelesen wurde. In 5. Mose 6, dort gibt Gott dem Familienvater den Befehl, die Worte Gottes zunächst selber im Herzen zu tragen, 5. Mose 6, Vers 6, diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen auf deinem Herzen sein. Und dann Vers 7, und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden. Also von den Worten Gottes reden zu Kindern. Verstehbar. Dann gibt Gott das Gebot, dass man das ganze Gesetz vor dem versammelten Gottesvolk vorlesen musste. 5. Mose 31, 11 und 12. 5. Mose 31, 11 und 12. Ja, wir lesen 10, 11 und 12. 5. Mose 31, 10, 11 und 12. Und Mose gebot ihnen und sprach am Ende von 7 Jahren zur Zeit des Erlassjahres am Fest der Laubhütten, wenn ganz Israel kommt, um vor dem Herrn, deinem Gott, zu erscheinen an dem Ort, den er erwählen wird, sollst du dieses Gesetz vor ganz Israel lesen vor ihren Ohren. Versammle das Volk, die Männer und die Frauen und die kleinen Kinder und deinen Fremden, der in deinen Toren ist, damit sie hören und damit sie lernen. Und das setzt voraus, dass man es auch verstehen kann. Es ist nicht unverstehbar. Man benötigt nicht eine Kaste von Spezialisten, die das alles erklären muss, damit man es überhaupt verstehen könne. Damit sie hören und lernen. Männer, Frauen, Kinder, alle. Auch Fremde, die nicht zu Israel gehörten, aber unter Israel lebten und wohnten. In Nehemia 8, dort hören wir, wie diese Weisung Gottes befolgt wurde. Von den Juden, die aus Babel zurückgekehrt waren. Nehemia 8, da heißt es, der Vers 1, es ist das Ende von Kapitel 7, 72, gehört aber inhaltlich zum Nachfolgenden. Als der 7. Monat herankam und die Kinder Israel in ihren Städten waren, da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz, der vor dem Wassertor liegt, und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, dass er das Buch des Gesetzes Moses bringen sollte, das der Herr Israel geboten hatte. Und am ersten Tag des siebten Monats brachte Esra der Priester das Gesetz vor die Versammlung, sowohl vor Männern als Frauen und vor alle, die Verständnis hatten, um zuzuhören, und las darin vor dem Platz, der vor dem Wassertor liegt, vom lichten Morgen bis zum Mittag in Gegenwart der Männer und der Frauen und derer, die Verständnis hatten, und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Hören und verstehen. Die Schrift ist klar. Psalm 1, Verse 1 und 2 preist den Menschen glückselig, der über das Wort Gottes sinnt, Tag und Nacht. Steht nicht der Priester oder der Levit oder der Prophet, sondern einfach der Mann. Das heißt, jeder in Israel konnte es lesen, verstehen, darüber nachdenken. Übrigens, in Israel konnte man lesen und schreiben. Es ist nicht so, dass kaum jemand lesen und schreiben konnte und deshalb alles, was im Alten Testament steht, zuerst als eine sehr lange Zeit mündlicher Überlieferung entstanden, sondern es wurde von Anfang an geschrieben. Und nicht nur Mose konnte schreiben, weil nur er am ägyptischen Hof verzogen worden war. In Israel konnte man schreiben. Lesen und schreiben. Man brachte es den Kindern schon bei. Es gehört eigentlich jetzt nicht direkt zu dem, was ich sage, aber ich finde es doch wichtig, dass wir das festhalten. Schlagen wir einmal auf Richter Kapitel 8 müsste es sein. Richter Kapitel 8, dort wird Folgendes berichtet, von Vers 13 an, Richter 8, Vers 13. Und Gideon, der Sohn des Joas, kehrte aus dem Kampf zurück von der Anhöhe des Heeres herab und erfing einen Jüngling von den Männern von Sukkot und befragte ihn. Und dann, dieser schrieb ihm die Obersten von Sukkot und seine Ältesten auf 77 Mann. Und wenn wir das lesen, merken wir, es war selbstverständlich, jeder dahergelaufene Jüngling konnte schreiben. Nun, ich sage das, weil das ein Dogma gewesen ist in der liberalen evangelischen Theologie, dass in Israel, ja, das dauerte sehr lange, bis man da schreiben konnte, und dass all diese Geschichten einfach mündlich überliefert wurden. Nein, es konnten alle schreiben. Und wenn ein Volk da ist, das wie Israel dieses Bewusstsein hatte, der Gott, unser Gott, der Gott unserer Väter, er hat so gehandelt. Er hat Abraham berufen, hat ihm Verheißungen gegeben und so weiter. Dann haben die doch sofort selbstverständlich alles das aufgeschrieben. Und wir wissen aus dem alten Orient, aus den Ausgrabungen der altorientalischen Städte, dass die Schreibkunst sehr verbreitet war. Man findet Tontafeln, dort stehen ganz banale Berichte von Handelsreisen, dann schreiben sie einen Brief an ihre Frau, dass sie jetzt da und da sind und noch so lange unterwegs sein werden. Ja. Also, sie konnten hören, sie konnten verstehen und jeder konnte lesen. Und darum glückselig der Mann, glückselig die Frau, die Tag und Nacht über mein Wort sind, das Wort liest und über dieses Wort sind, jäh, steht da im Hebräischen, hagar, das heißt sinnen, auch leise so vor sich hin murmeln, sondern so liest und sagt, ja. Und das setzt voraus, dass die Schrift klar ist. Verstehbar, klar. Paulus, er schreibt seine Briefe allen Geliebten Gottes, die in Rom sind. Also der Brief galt allen. Wurde vor der ganzen, vor versammelten Gemeinde vorgelesen. Weil vorausgesetzt wurde, man versteht es. Auch wenn nachher Fragen kommen, ja, wie meint er jetzt das mit Römer 6? Wir fragen ja, stellen ja auch solche Fragen. Und mit Römer 7, was er da am Schluss sagt. Natürlich redet man darüber und erwägt es, aber man versteht die Aussage. Und über den theologischen Gehalt macht man sich dann Gedanken und redet darüber, das machen wir ja auch. Und das schließt nicht aus, dass Lehrer da sind. Aber wozu verhelfen denn Lehrer? Sie machen nicht das Bibellesen und selber ringen um Verständnis überflüssig, sondern geben nur Anleitung dazu, wie jeder selber lesen und verstehen kann. Jeder für sich. Die Schrift ist klar. Auch wenn nicht alles leicht ist. Ich erinnere noch einmal an diese Stelle in 2. Petrus 3, Verse 15 und 16. 2. Petrus 3, Verse 15 und 16. Achtet die Langmut unseres Herrn für eure Rettung, so wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat, wie auch in allen seinen Briefen, wenn er in ihnen von diesen Dingen redet, von denen etliche schwer zu verstehen sind, welche die Unwissenden und Unbefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Nun, Petrus sagt nicht, dass alles schwer zu verstehen sei, sondern, und nicht einmal alles, was Paulus schrieb, sondern nur einiges von dem, was Paulus schrieb. Schwer zu verstehen. Aber er sagt nicht unverstehbar, einfach schwer zu verstehen. Über manche muss man länger nachdenken. Aber wir verstehen die Aussagen, die verstehen wir. Aber über den Inhalt und die Tragweite der Aussagen und den Zusammenhang gewisser Aussagen zu anderen Aussagen, darüber muss man länger nachdenken. Aber die Aussagen selbst, wir verstehen sie. Es ist keine verschlüsselte Sprache, so eine Art Geheimsprache, die nur die Initiierten, die Eingeweihten kennen und nachher dem Volk aufschlüsseln müssen. Nein, die Schrift ist klar, sie ist gegeben einem jeden und einer jeder, dass man sie lese, verstehe und annehme. Und das war die Überzeugung der Christen auch in den ersten Jahrhunderten der Kirche. Einige Zitate, die habe ich alle zusammengetragen aus dieser erwähnten historischen Theologie von Craig Allison. Clemens von Rom, er war Vorsteher der Gemeinde in Rom von 88 bis 101 nach Christus. Und dieser Clemens von Rom, er schrieb einen Brief, den ersten Clemensbrief an die Korinther. Und dort steht in diesem ersten Clemensbrief: Ihr kennt die heiligen Schriften und ihr kennt sie gut, liebe Freunde, und ihr habt die lebendigen Aussprüche Gottes erforscht. Wir schreiben euch diese Dinge nur als Erinnerung. Also so dachten noch die Gemeindevorsteher. Ihr kennt die Schriften, ihr lest sie alle, ihr versteht sie. Ihr habt sie erforscht. Dann Polycarp von Smyrna, einer der Märtyrer der frühen Kirche, von 69 bis 155. Er schrieb an die Philipper: Ich bin gewiss, dass ihr in den heiligen Schriften gut unterwiesen seid und dass euch nichts verborgen ist. Irenäus von Lyon, 135 bis 200 lebte er, in der Schrift Adversus Hereses, gegen die Heretiker. Die gesamten heiligen Schriften, die Propheten und die Evangelien können als klar und unzweideutig und harmonisch von allen verstanden werden, wenn auch nicht alle ihnen glauben. Auch die frühen Lehrer der Kirche, die haben die Christen auch angeleitet, wie sie mit schwierigen Stellen zurechtkommen sollen. So schreibt Tertullian von Karthago, also Nordafrika, das war damals römisch, er lebte von 150 bis 220. Er schreibt: Da einige Stellen dunkler sind als andere, sollte man die Ungewissen durch die Gewissen und die Dunklen durch die Klaren bestimmen. Also Anleitung zum Bibellesen für das Kirchenvolk. Zu den schwierigen und dunklen Stellen Sagt übrigens Augustin, Bischof von Hippo, auch Nordafrika, 354 bis 430. Ich zweifle nicht daran, dass Gott uns diese gegeben hat, um unseren Stolz zu demütigen, indem sie größere Anstrengung erfordern und uns vor Zufriedenheit mit unserem Intellekt bewahren. Denn der Intellekt, der unterschätzt gewöhnlich, was man mühelos entdeckt. Ja. Dann einige Zeugnisse der Reformatoren zur Klarheit und Deutlichkeit der Bibel. Nun ist es so, die Klarheit und Deutlichkeit der Bibel, die wurde dann im Lauf des Mittelalters von der Kirche bestritten. Und man sagte, ja, wenn das Volk, wenn alle die Bibel lesen, also die verstehen sie nicht und die ziehen da falsche Schlussfolgerungen daraus und dann gibt es Unordnung in der Kirche. Also das Volk sollte die Bibel nicht mehr lesen. Und so hatte das Konzil von Toulouse 1229 bereits statuiert: Wir verbieten, dass die Laienschaft die Bücher des Alten oder des Neuen Testaments besitzen sollte. Und ein gewisser Irimbert von Admont, der war ein Gegner von John Wycliffe, der in England die Bibel ins Englische übersetzte. Und er war ein Gegner der Bibelübersetzung und er äußerte sich wie folgt dazu: Christus übergab sein Evangelium dem Klerus, den Lehrern der Kirche, damit sie es den Laien vermitteln. Ja. Ich weiß nicht, ob er selber ein Kleriker war, der die Bibel lesen durfte. Ich nehme nicht an, dass er sie gelesen hat. Denn er hätte ein ganz anderes gefunden. Dass Christus das Evangelium dem Klerus gegeben habe. Wo steht denn so etwas? Aber dieser Master John Wycliffe übersetzt die Bibel aus dem Lateinischen ins Englische. Damit öffnet er sie der Laienschaft und Frauen, die lesen können. Auf diese Weise wird die Perle des Evangeliums vor die Säue geworfen und zertreten. Das Kleinod der Kirche und was einst die vornehmste Gabe an den Klerus und an die Lehrer war, ist für immer der Laienschaft zum Gemeingut geworden. Und so stand das in der Vorreformationszeit fest. Die Bibel ist zu dunkel, die versteht niemand. Darum dürfen nur die Beauftragten, Ordinierten von der Kirche, Beglaubigten Lehrer, das waren die Priester, die Theologen, durften sie lesen. Nun, wenn es so wäre, dann könnten wir Sola Scriptura wiederum, müssten wir sogar Sola Scriptura abschreiben. Dann müssten wir nämlich sagen, die Schrift allein plus das Lehramt der Kirche. Das Lehramt der Kirche. Die Kirche erklärt, wie man die Schrift verstehen müsse. Also die Schrift allein genügt nicht, es braucht das Lehramt der Kirche. Und eben dagegen mussten die Reformatoren ankämpfen und sagen, die Schrift allein. Durch die Schrift allein redet Gott, durch die Schrift allein empfangen wir Glauben und damit Heil. Das ist die Form, das ist das Mittel, durch das Gott sein Heil den Menschen gibt. Man spricht darum vom Formalprinzip der Reformation, die Bibel allein. Durch das geschriebene Wort. Ja, und Luther schrieb ja bekanntlich eine Kampfschrift, wirklich eine Kampfschrift, als Antwort auf eine Schrift, die Erasmus von Rotterdam verfasst hat. Nun, Erasmus von Rotterdam hat der Reformation große Dienste geleistet, damit dass er nach Jahrhunderten, anderthalb Jahrhunderten fast, oder tausend Jahren können wir sagen, wieder der Kirche das Neue Testament in Griechisch zur Verfügung stellt. Indem er war in Basel, hat dort eine Handschrift des griechischen Neuen Testaments gefunden, drucken lassen. Und so gab es von da an gedruckte Ausgaben des griechischen Neuen Testaments. Also man konnte jetzt wirklich zum Urtext, nachdem das ganze Mittelalter nur die Vulgata gelesen hatte und keine andere auch zugelassen hatte, nur Vulgata, lateinische Übersetzung. Also griechische Übersetzung. Und so hat er der Reformation sehr gedient und er kam dadurch auch in den Verdacht durch die Glaubenskongregation oder Inquisitionsbehörde in Rom, er könne ein verdeckter, ein heimlicher Lutheraner sein. Und so musste Erasmus, er musste sich deutlich zu erkennen geben, wo er steht. Und da schrieb er ein kleines Büchlein, wo man denkt, ja, das ist eine Randfrage, berührte gar nicht die lutherische Ketzerei. Er schrieb ein Büchlein mit dem Titel De Libero Arbitrio, vom freien Willen. Und das sei nur, dass er sehr intelligent war, Erasmus. Er hat das genau erkannt. An dieser Frage, da entscheidet sich die ganze Gnadenlehre, welche ein Luther und andere verkündigen. Ist der Mensch frei oder nicht frei? Ist er frei, dann ist Gnade gut, aber dann benötigt man auch die Einwilligung und den Beitrag des Menschen. Und Mensch, Gottes Gnade und die Willigkeit des Menschen zusammen erbaut den Menschen mehr und mehr und am Schluss ist er so gerecht, dass Gott ihn annehmen kann. Das ist katholische Heilslehre. Wir haben alle Gnade nötig, und wenn Katholiken von Gnade reden, dann meinen sie, Gott hilft dem, der sich aufrichtig bemüht. Das ist in Katholiken Gnade. Und der Mensch ist eben frei. Er ist frei, das Gute zu wählen, frei, das Gute zu benutzen, frei, die Sakramente zu verwenden, ist frei, alles zu tun. Und das sind Gnadenmittel. Und so wächst er in der Zuwendung Gottes, sie nimmt zu, die Gnade wird stärker und er wird damit immer heiliger und gerechter. Und am Schluss genügt es, dass Gott ihn in den Himmel nimmt. Also er schrieb über den freien Willen, De Libero Arbitrio. Und darauf antwortete Luther. Nun, Luther, die Schrift hat ihn angewidert. Er hat es schier nicht ertragen, dass ein so intelligenter Mann so etwas schreiben konnte. Und er musste sich regelrecht überwinden. Und als er sich dann überwunden hatte, dann setzte er sich hin und schrieb. Und da ist er eben... Luther, mit all seinem Temperament, da ist er wirklich zur Hochform aufgelaufen. Und antwortete mit der Schrift, und die trug den Titel De Servo Arbitrio, vom verknechteten Willen. Und Erasmus hat unter anderem geschrieben, ja, wir müssen uns sowieso an die Lehren der Kirche halten. Also die Frage, die ist so schwierig, ist so dunkel in der Bibel. Ja, will das einer verstehen, was die Bibel dazu sagt, ob der Mensch frei ist oder nicht frei? Und ach, dunkel. Also wir verlassen uns auf das, was die Kirche schon immer gelehrt hat. Und damit hat er genau das gesagt, was die Kirche hören wollte. Er hält sich immer noch an die Traditionen der Kirche. Alles gut, Erasmus kein Ketzer. Aber Luther hat dann geantwortet und gesagt, so, die Schrift soll dunkel sein. Nein, die Schrift ist klar. Die Schrift ist klar und die Schrift lehrt auch ganz deutlich, wie der Mensch in der Sünde ist. Er ist versklavt, er ist gefangen in der Sünde. Der Wille ist ein der Sünde dienstbarer Wille geworden. De servo arbitrio, vom unfreien, vom verknechteten Willen. So lautet seine Schrift und unter anderem steht da zur Klarheit der Schrift Folgendes. Dass aber in der Heiligen Schrift etliche Dinge sollten verworren sein und nicht alles deutlich und klar, das haben die gottlosen Sophisten also in die Welt ausgeschrien, deren Wort auch du verwendest, Erasme. Aber sie haben noch nicht einen einzigen Bibelspruch aufgebracht, können auch nichts aufbringen, womit sie ihren erdichteten, tollen Wahn beweiseten. Es hat der Satan durch solch fratzenhaftes Gaukelspiel die Leute, die Bibel zu lesen, abschrecken wollen und die Heilige Schrift verächtlich machen, damit er seinen wüsten Gräuel durch die Philosophie in die Kirche einführe. Das ist eben Luther. Erasmus ganz so besonnen, langsam, sachte, aber einfach Gift produziert. Und Luther halt, so wie er ist, deutlich, klar, laut, polternd, wenn es sein muss, aber dafür die Wahrheit. Ja. Also wer sie nicht gelesen hat, der hat bisher etwas noch nicht lesen können, das ihm großen Gewinn bringen würde und auch große Freude beim Lesen. Nun, ich muss euch warnen, sie ist ziemlich lang geraten und sie ist nicht so straff durch gegliedert, wie zum Beispiel seine Freiheitsschrift, andere reformatorische Schriften. Also man kommt nicht so schnell ans Ende, man liest einfach jeden Tag ein paar Seiten. Und es ist wirklich eine Freude, ihn zu hören, wie er diese Wahrheit einfach bringt. Mit allen Folgen, die das hat, für das Verständnis des Heils, für das Verständnis des Evangeliums. Ja, also vom unfreien Willen, und da spricht er eben von der Klarheit der Schrift. Die Schrift ist klar, sie ist deutlich, sie redet verstehbar. Wir benötigen nicht das Lehramt der Kirche, um sie zu lesen und zu verstehen. Ulrich Zwingli, er schrieb am 6. September 1522 eine Predigt mit dem Titel «Die Klarheit und Gewissheit des von Zürich Gottes». Und diese Predigt hielt er in einem Nonnenkloster, nicht weit von Zürich entfernt. Und inzwischen, Zürich war inzwischen reformiert geworden. Der Stadtrat hatte Zwingli zum Prediger ans Großmünster bestellt und bestätigt. Und so hat er vom Großmünster aus die Reformation in Zürich gepredigt, in der ganzen Landschaft Zürich ging das Wort aus. Und Klöster gingen auf und da waren Klosterfrauen, die wollten Zwingli hören. Luden ihn ein und da hat er diese Predigt geschrieben und dann gehalten. Die Klarheit und Gewissheit des Wortes Gottes. Und er erklärt in der Predigt den Titel wie folgt. Dem Titel der Schrift liegt zugrunde, dass kein Wort und keine Lehre so klar und gewiss sind wie die Worte und die Lehre Gottes. So nehmt es an und lest es mit Wohlwollen.
Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.org.